Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Rurat. Ja. Folge 52. Nicht spielen Charaktere im Rollenspiel. Teil 3 von 3.
Damen, ihr Lieben da draußen, und willkommen zu einer Meistergespräche-Folge zwischen den Jahren. Welche schönere Zeit als diese kalten Rauhnächte kann es geben und uns zuzuhören, unseren Weisheiten und Ideen. Und damit ich nicht allein meinen Abend fristen muss, habe ich dabei die liebe Josi. Hallo Josi.
Hallöchen.
Und der gute Daniel. Hallo Daniel.
Hallo, Fex sei mit euch.
Ja, ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest und freut euch schon auf den Silvesterknaller oder das Silvesterknallen, je nachdem. Aber erstmal ist es Zeit. Sonntag. Das schöne allsonntagliche Ritual. Die Meistergespräche. Wir haben noch ein paar schöne Fragen. Jetzt können wir nicht mehr seriös weitermachen. Es sollte doch eine besinnliche und heilige Folge werden, ihr Lieben. Wir feiern doch. Was ist nochmal der Grund bei Weihnachten? Ist irgendwas ist nochmal passiert? Jesus ist geboren.
Ne? Ja.
Ja, genau.
Das stimmt.
Ja, siehst du? Dann passt es doch, was ich gesagt habe.
Ja. Ja, besinnlich und so.
Ja, genau. Mach weiter so.
So, also bevor wir einsteigen, wir haben noch einige Fragen zum Thema NPCs. Heute der dritte Teil unserer NPC-Trilogie. Wir haben auch ein paar Rückmeldungen von euch bekommen. Danke euch dafür, auf die wollen wir gleich auch eingehen. Aber erstmal meine Frage an euch, so wie immer, Daniel und Josi. Was sind denn eure Pen-and-Paper-Highlights gewesen seit der letzten Aufnahme, wenn ihr welche habt?
Ich mache mal ganz kurz einen Anfang. Ich habe mal tatsächlich was zu berichten und nicht dieses typische, ich habe nichts gespielt. Sondern ich habe jetzt bei mir in der Schule beschlossen, auch wenn wir jetzt gerade so vor Weihnachten diese stressige Phase hatten, dass ich an der Schule wieder mehr Rollenspiel anbiete. Und wir haben jetzt den Dienstag Mittagspause und den Donnerstag die Mittagspause zum DSA-Rollenspiel. Und ich hatte jetzt gerade heute am Tag dieser Aufnahme Frischlinge bei mir, die Charaktere ausgewürfelt hatten. Und wir hatten heute die erste, leider nur eine Stunde spielen können. Und das war wieder einfach total genial wegen so Anfangszauber. Die waren einfach geflasht, die fanden das total super, die kannten das halt nicht, die kannten es halt nur so ein bisschen vom Erzählen und so vom Hörensagen her und auch das, was man so ein bisschen ja über Dungeons & Dragons irgendwo mitbekommt bei irgendwelchen TV-Serien oder ja Big Bang Theory und dann, dass die das jetzt mal selber gespielt haben, das fanden die so super und die können es jetzt halt eben nicht abwarten, bis es dann endlich wieder weitergeht. Und das war wieder so die richtig schöne Rollenspiel-Faszination, so der Anfangszauber.
Sehr schön. Du betreibst guten Bildungsarbeit da an der Front.
Auf jeden Fall. Pädagogisch wertvoll.
Im zukünftigen Pen-and-Paper-Spieler sind das. Ja, danke. Lucy.
Tatsächlich habe ich mal gar nicht so viel gespielt. Ich weiß, das hört man von mir sehr selten, aber in den letzten Wochen und Monaten war urlaubsbedingt und terminbedingt schlichtweg so gut wie nichts. Ich glaube, das Aufregendste, obwohl ich das noch nicht mal als Highlight bezeichnen würde, war eine Konversation über Rollenspiel, die ich mit jemandem geführt habe und die so ein bisschen auf so ein leicht provokantes, sag mal, wie schnell kannst du eigentlich zwischen deinen Charakteren wechseln, hinauslief, woraufhin dann so ein Schlagabtausch folgte mit jetzt den, jetzt den, jetzt den und ich halt in meinen 4 Komfortcharakteren, wenn ich das so sagen darf, halt so zack, zack, zack pro Satz geswitcht bin. Das hat Spaß gemacht, aber es ist halt kein klassisches Highlight, es war nur irgendwie was Besonderes, was Spaß gemacht hat. Ansonsten freue ich mich auf die nächsten Runden, die im nächsten Jahr hoffentlich noch zahlreicher folgen werden. Und Gott sei Dank ist es ja nicht mehr lang bis dahin.
Das stimmt. Ja, mein Highlight war die Schwafelhelden, einfach weil ich zu anderen Spielerunden jetzt nicht so gekommen bin, der anderen Gruppen, wo ich teilnehmen darf. Und die sind immer noch in Talusa unterwegs, jetzt wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, auch mal wieder weiter. Und das ist ein schönes Abenteuer und ich bin sehr gespannt, wie das noch weitergeht. So, also, erstmal zu euren Rückmeldungen. Danke, diesmal kamen wirklich viele, viele rein zum Thema NPCs. Und wie immer, nur dass ihr das wisst, wer, beziehungsweise ich wähle da immer 3-4 Stück aus, kann nicht alle Rückmeldungen hier vorlesen, weil manche sich auch doppeln, manche dann auch etwas ausufernd sind, no offense, aber ist dann immer, da freuen wir uns sehr drüber, aber es ist immer eine Auswahl, die ich treffe. Fühlt euch bitte nicht vors Bein gepinkelt, wenn ihr dann nicht dabei seid. Ja, So, also, die erste Meldung kam von Mike von Instagram und er hat was geschrieben zu den Verwandten bei Spielercharakteren und das fand ich ganz interessant. Er hat gesagt, dass er bei jedem Zwerg, den er bei DSA mitgeneriert, automatisch seinen Zwillingsbruder mitgeneriert, denn das ist seiner Meinung nach notwendig, um die enge Beziehung des Charakters ausspielen zu können. Das ist ein guter Punkt, weil wir hatten ja über Familie gesprochen und tatsächlich, glaube ich, gibt es Heldentypen, wo Familie vielleicht vom Heldentyp aus nochmal relevanter ist. Zwerge ist ein Beispiel, aber ich dachte zum Beispiel auch so an Gaukler und fahrendes Volk, die ja oft auch in so familiären Verbänden unterwegs sind. Also vielleicht, weil ich hatte immer bisher so diesen klassischen Mittelreicher im Kopf bei Familien als NPCs, aber wenn man zum Beispiel den Zwerg jetzt nimmt oder wie gesagt jetzt irgendwelche Zirkusfamilien, dann liegt es ja näher, dass man Familienmitglieder mitgenerieren muss. Würdet ihr das auch so sehen?
Das müssen in dem Satz finde ich ein bisschen schwierig. Nein, mitgenerieren müssen tut man erstmal gar nichts. Aber ja, ich glaube schon, dass es Charakterklassen, Rassen, was auch immer, Völker gibt, in denen das eher Sinn ergeben würde als in anderen.
Kommt auch darauf an, wie fortgeschritten jetzt der Spieler ist. Ich habe ja jetzt in meiner neuen Spielrunde, die ja angefangen hatte, einen Elfen und lustigerweise auch einen Zwerg und bei denen hatte ich das intuitiv ja schon, oder so wie wir es ja auch alle kennen, intuitiv auch schon angelegt, okay, ein Elf kommt aus einer größeren Gruppe oder aus einer Familie oder aus einem Stamm oder wie auch immer man das bezeichnen will. Bei dem Zwerg hatten wir auch schon von Anfang an gesagt, okay, du bist halt mit deiner Familie gerade auf einer Handelsreise unterwegs und da war das automatisch schon irgendwie so auch bei mir, also in meiner Vorstellung schon mit drin. Wir haben es anklingen lassen, ich habe es anklingen lassen jetzt bei meinen Anfängern, ja, ich habe jetzt aber keine genauen Familienmitglieder rausgeneriert. Ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht mit jemand macht, also mit dem Spielerin macht, der schon ein bisschen mehr Erfahrung hat und sagt so, ich möchte schon gerne meine familiäre Umgebung irgendwie genau wissen, weil erfahrungsgemäß ergeben sich ja dann immer irgendwelche Storylines oder Verstrickungen oder daraus. Also ich denke, Josie hat da schon auch recht. Also es muss jetzt am Anfang nicht sein. Es kommt, glaube ich, einfach drauf an, wie viel sich dann der Spieler da jetzt Spielerin dazu traut. Also kann man machen.
Vielleicht kann man das ja auch so einen Mittelweg nehmen. Jetzt kommen wir schon wieder hier mitten rein in Schwafeln, dass man vielleicht Familienmitglieder anlegt, aber nicht, um sie aktiv mit zu bespielen oder aktiv mit ins Spiel zu bringen, sondern entweder ganz weit entfernte Verwandte, denen man vielleicht Briefe schreibt zwischendurch oder vielleicht sogar verstorbene Verwandte, über die man nur ab und an mal berichtet oder, ja gut, als Geist erscheinen muss man jetzt immer so gucken, ne? Aber bei denen man vielleicht denkt, dass sie einem als Geist erscheinen, das muss ja nicht wirklich so sein. Also, dass man da das nur leicht anspielt, anstelle es richtig auszuspielen. Vielleicht ist das ein Weg, dass man einfach so zwischendurch immer mal wieder Geschichten aus der Kindheit erzählt, vielleicht die man mit seinem Geschwisterkind erlebt hat oder so. Das fände ich auch ganz nett.
Ja, da ist also die nächste Meldung von Thorsten bei Facebook greift so ein bisschen auf das zurück, was du gesagt hast, warum man jetzt so ein Familienmitglied denn auch generieren könnte. Nämlich er sagt, in der G7 hatten die Eltern der Helden zum Beispiel eine Metzgerei oder eine Kneipe in Punin und etc., damit es immer klar war oder es war immer klar, wo sie dann unterkamen oder hinkonnten. Und da habe ich auch gedacht, es ist ja auch ein interessanter Aspekt, dass man sagt, okay, ich generiere jetzt einen Onkel, der ist auf einer Akademie, wo man dann immer hin kann oder wo man quasi seine Queste sich dann abholt. Also so ein bisschen mehr die Funktion so ein bisschen pragmatischer sehen. Also bei Cthulhu, da generiert man ja die Kontakte und überlegt sich auch direkt, okay, welchen Sinn könnte das haben? Zum Beispiel ein alter Armeegeneral, der kennt sich aus mit Militärgeschichte und Waffen oder ein Professor an der Universität und man hat direkt diese Funktion mit im Blick und das finde ich jetzt auch, was du gesagt hast, Josi, abgesehen von diesem Erzählerischen, könnte man halt tatsächlich jetzt, wie Thorsten gesagt hat, auch die Leute anlegen, so mit ein bisschen, ja, also, ne, was könnte der denn dann in der Geschichte dazu beitragen? Der liebe Atarius hat noch ein System zitiert, Ars Magica, und hat gesagt, dort generiert man einen ganzen Pool aus Charakteren und eine Basis, die man je nach Quest einsetzt. Finde ich auch eine schöne Variante. So weg von diesem Singulärhelden oder Heldin anlegen. Also danke für den Tipp. Dann hat noch der Narne bei Discord was geschickt. Das ist mehr oder weniger eine Anekdote. Er hat geschrieben, dass irgendein Spieler seinen eigenen Vater angelegt hat als Charakter. Den Spielleiter hat diesen Vater spielen lassen. Und dann kam aber raus, dass es keine gute Idee war, da der Spielleiter den Vater komplett anders spielte, als ich es erwartet hatte. Also wenn ich selber als Spielleiter unterwegs bin, kann ich zwar meine eigenen Spielercharaktere gut darstellen, vermeide es aber in der Regel, Verwandte der anderen zu spielen, wenn es eine größere NSC-Rolle ist. Eigentlich auch ein sehr, sehr guter Hinweis. Und da haben wir letztes Mal gar nicht drüber gesprochen, dass man ja auch als Spielleiter, wenn man die Schwester, Bruder, Mutter, Onkel, Vater spielt, dass er komplett anders machen kann, als der Spieler sich das eigentlich gedacht hat oder wünschen würde. Also hattet ihr sowas schon mal, so wo jemals, wo ihr dann irgendwen gespielt habt mit Bezug zum Spieler und der dann gesagt hat, also das ist eigentlich, passt eigentlich gar nicht so.
Also nicht in der Form. Also ich hatte ja bei meiner Borberat-Gruppe, die er 5 Jahre lang gespielt hatte, beim Victorious, bei dem Magier, da hatte ich so eine ziemlich genaue Vorstellung, die sich daraus ergeben hatte, weil Chris, liebe Grüße an Chris, der den Victorious gespielt hat, der hat den am Anfang relativ rau und immer so aufbrausend und immer sehr misstrauisch gespielt. Und irgendwann mal ging es halt in der Borat-Kampagne, ich meine, wir haben sie so ein bisschen umgeschrieben und so weiter und so fort und haben uns nicht so ganz an die Vorlagen gehalten. Und dann hatte ich mir halt irgendwann mal an einem Abend überlegt, wieso könnte denn der Victorious eigentlich so geworden sein? Also wieso ist denn der so? Ja. Und dann hat sich einfach so die Intuition ergeben, dass ich gedacht habe, okay, der hatte halt wahrscheinlich einen unglaublich strengen Vater, der hat mit seinem Sohn nie zufrieden war. Und jetzt ist der Sohn auch noch irgendwie bei den Auserwählten, die halt die Welt retten müssen. Und dann ist da aber auch noch eine Diebin dabei. Und oh mein Gott, ja. Und habe mir halt überlegt, was könnte denn diesen Vater jetzt einfach auszeichnen? Und bin halt irgendwie, keine Ahnung, auf die Schnapsidee gekommen, okay, Victorious Vater ist eigentlich selber bei den Bandstrahlern. Ja, und dann hat sich da halt so ein Riesenkonflikt einfach daraus ergeben und ich meine, Chris, der wusste halt eben, ja, okay, sein Vater ist noch am Leben und sein Vater ist auch irgendwo da unterwegs und irgendwie auch in diese Geschichte involviert und dann hatte ich aber den Vorteil, im Gegensatz zu dem, Henny, was du jetzt gesagt hattest, dass also Chris jetzt nicht mir eine bestimmte Vorlage geliefert hat, wie ich diesen Vater zu spielen hatte, sondern der war auch sehr gespannt, wie sich das halt eben ergibt. Ja, und das lief aber auch ziemlich gut, gerade als halt eben diesen Clash zwischen Vater und Sohn da dann halt eben gab. Ja, und das dann halt über Dialoge auszuspielen, war halt echt super. Ich glaube, es lag halt einfach, der Vorteil lag daran, dass ich von Chris eben keine Stichpunkte bekommen hatte. Ja. Aber ich denke, selbst bei der Sache, was du jetzt gesagt hattest, bei dem Beispiel, keine Ahnung, vielleicht haben sich ja da Vater und Sohn einfach lange nicht gesehen. Und der Vater hat sich halt irgendwie weiterentwickelt, als der Sohn vielleicht gedacht hat. Und deshalb sind sie aneinander geknallt. Oder der Vater hat nicht deren Erwartungen gesprochen. Ich entsprochen. Ich weiß es nicht ganz, ganz genau. Ja, aber wenn es jetzt dann tatsächlich so ist, dass dann der Spieler sagt so, okay, das war jetzt überhaupt nichts. Also wenn es jetzt völlig daneben gegangen ist.
Ja, da fehlen uns jetzt die Details. Ich meine, vielleicht kann ja Nane dazu noch mal was schreiben. Ne? Aber ja, Josi, du wolltest was sagen noch.
Also mit Familienmitgliedern direkt im Rollenspiel hatte ich das so noch nicht. Ich habe das selbst als Spieler mal gehabt, dass ich jetzt gar nicht mal Familienmitglieder, sondern ich sag mal sehr wichtige andere NSCs für einen Charakter, nämlich für meinen liebsten Charakter Dexter. Ich wollte wie eine Charakterstory, sag ich mal, geleitet bekommen von dem Spielleiter damals. Das ist ziemlich nach hinten losgegangen. Und ich habe daraus beschlossen, dass ich selbst auch meine Haupt-NSCs, die ich selbst sehr, sehr genau im Kopf habe für den Charakter, obwohl ich das immer und immer wieder erklärt habe, wie ich mir das vorstelle und so, ich kann die nicht aus der Hand geben, weil das ist meine Vorstellung. Was jemand anders daraus macht, fühlt sich dann nicht mehr richtig an. Also das konnte ich nicht, aber ich habe mal von einem lieben Freund die Aufgabe bekommen, mich um eine elterliche Background-Story von seinem Lieblingscharakter zu kümmern. Da habe ich mich sehr, sehr geehrt gefühlt und durfte mir da wirklich, ich sage jetzt mal ganz grob, etwas ausdenken, um das mal feinfühliger zu sagen. Ich durfte mich in diesen Charakter reinfühlen, in die Familie reinfühlen und ich bin wirklich mit diesem Charakter quasi spazieren gegangen, habe mich mit dem unterhalten, habe mir vorgestellt, wie dieser Charakter Kind ist, um dann herauszufinden und ihm Fragen zu stellen. Wie waren denn deine Eltern eigentlich und wie hat das alles funktioniert und habe mich da richtig reingefühlt. Das war total schön und das ist, toi toi toi, auch gut gegangen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber das wurde gut angenommen. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Aber auch die war nicht direkt im Rollenspiel, sondern rund ums Rollenspiel, sagen wir so. Ich würde mir das sonst nicht zutrauen, einen sehr, sehr engen Verwandten, einen wichtigen NSC eines anderen Charakters komplett zu verkörpern. Ja, in Briefen, ja, in kurzen Anekdoten, aber nicht komplett im Rollenspiel. Würde ich nicht übernehmen wollen. Nein, nicht, wenn ich weiß, dass dieser NSC dem Spieler sehr, sehr wichtig ist.
Ja, oder vielleicht, also ich könnte mir das, also ich hatte das noch nicht, aber ich könnte mir das dann in enger Zusammenarbeit schon vorstellen, aber ich würde dann halt quasi wirklich die Gestaltung auch dem Spieler indirekt mit überlassen und sagen, okay, wir haben jetzt diese Szene, die ist halt wichtig, wo du deine Schwester triffst, die dann sagt, ich mach dies und das und dann würde ich das aber trotzdem wirklich so gestalten, dass der Spieler auch okay ist, aber ja, genau, also sehe ich eigentlich wie ihr. Gut, danke für die Rückmeldung, ihr Lieben. Wir sind jetzt schon mitten im Thema. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den eigentlichen Fragen, die wir noch hatten. Hier ist eine Frage zusammen mit einer schönen Anekdote von Jonas vom Fate-Discord-Server, also Josis wunderbarer Fate-Server. Dort spricht er von einem Weihnachtself namens 11.11 Uhr. Also der Name allein ist schon großartig. Ja, also nur für die, die es nicht wissen, Josi meistert ja oft, also oder glaube ich jedes Jahr ein bisschen, also das Weihnachtswunderland ja auch als Fate-Setting, ne? Das ist auch bei vielen Menschen, die ich kenne, ja auch sehr hoch im Kurs. Und ja, also er spricht von 11.11, dem freundlichen Weihnachtselfen, basierend aber auf einem NSC aus dem DSA-Abenteuer Ein Held mehr oder weniger, das er gemeistert hat, also Jonas. In diesem Abenteuer heißt er allerdings Groink. Dieser Groink kam so gut an, dass beim Meisterwechsel Groink zum echten Charakter wurde. Und als ich dann damals für das Weihnachtswunderland einen Charakter erstellt habe, kam mir Groink in den Sinn. Dieser Name schon, Groink, den kann ich auch nicht vorlesen, ohne zu lachen. Groink. Gut, aber jetzt kommt die Frage von Jonas. Wie geht ihr damit um, wenn die Gruppe einen NSC komplett in die Gruppe integrieren möchte?
Naja, möchtest du da nicht direkt mal starten?
Ich? Hm? Ja, kann ich machen. Ja, so wie Tasonius zum Beispiel. Da wurde er nicht in die Gruppe integriert. Also ich finde, also erstmal finde ich ja jeden Wunsch einer Spielgruppe, der darauf basiert, dass sie an irgendwas Freude haben, ist ja erstmal positiv. Also eine Figur ist interessant oder lustig oder spannend oder kann hilfreich sein. Das finde ich ja ganz gut. Die Frage ist für mich nur, was ist diese Funktion und ist die halt schnell, wird die schnell überstrapaziert? Also Tasonius zum Beispiel war ganz wunderbar für den Zug durch das Nebelmoor und ich glaube aber, ganz vielen da draußen würden sich die Zehennägel hochrollen, wenn Tasonius jetzt für immer als NPC-Begleiter weil die Schwafelheld mit dabei wäre, weil die den vor allen Dingen lustig fanden. Aber das kann halt auch schnell nach hinten losgehen, wenn das dann einfach zu überstrapaziert wird. Ansonsten finde ich das gut, wenn allerdings dieser NSC dann von einer Spielerin übernommen wird, so wie Lysira. Weil das ist natürlich dann kriegt diese Figur auch Tiefe, auch durch das Spiel und durch die Entwicklung und kann natürlich wegen mir als Meister auch noch verändert werden dann. Aber dass jetzt diese NSC-Figur konstant mitläuft, also ein Abenteuer ja, aber ansonsten länger nicht. Oder es sind halt Kampagnen wie zum Beispiel die Filiasson-Saga, wo man eine ganze Mannschaft hat, die dann über mehrere Abenteuer mitläuft, aber auch das ist ja nicht komplett in die Gruppe integriert. Auch das ist ja finit, also ist ja irgendwann zu Ende. Also kurz gesagt, es geht am besten, wenn ein SpielerIn sie übernimmt und ansonsten würde ich mich echt hüten und überlegen, gerade bei so Comic-Relief-Charakteren und lustigen Charakteren, das ist halt dann auf Dauer eher nervig. Siehe Tasonius. Und ja, Tasonius kommt nochmal wieder vor, keine Sorge, aber er wird nicht in die Gruppe integriert. Och Mann! Ja, was ist mit euch? Wie seht ihr das?
Also ich habe zwei Sachen erlebt. Einmal bei dieser Jugendgruppe mit Robert-Kampagne, da hatte ich den ja am Anfang meinen Charakter, den ich in den 90ern gespielt habe, Mara, habe ich den ja zur Seite gestellt, sozusagen als so eine Art Mentorenfigur. Und da hatte ich dann aber schon das Problem, dass sie sich halt manchmal zu sehr auf sie verlassen wollten. Also ich habe halt Mara mit meinem Charakterblatt gespielt, wie ich es dann damals auch hatte. Und Mara war halt Stufe 17, müsste ich halt mal nochmal nachgucken. Also die war halt schon sehr erfahren. Die war auch relativ, relativ mächtig halt eben schon. Und es war jetzt nicht so, dass die Spieler gesagt haben, so auf dieser Meta-Ebene, ah ja, das ist so ein starker Charakter, komm, wir nehmen die halt einfach immer mit. Die sind wirklich nie so in dieses Meta-Denken reingerutscht, aber die hatten halt häufig sie um Hilfe gebeten. Also sie durften halt bei ihr wohnen, sie durften halt bei ihr essen. Mara hat ihnen am Anfang Aufträge gegeben, dass sie halt quasi für sie arbeiten. Ja, und sie wollten sie dann halt aber ständig gerne mitnehmen, weil sie halt noch einfach so ein bisschen ängstlich waren. Und noch nicht so ganz selbstständig, aber das lag auch teilweise dann halt eben an den Spielerinnen, weil die ja erstmal in die ganze Welt sich einfinden mussten und erstmal so ein bisschen Erfahrung sammeln mussten. Und da hatte ich dann auch tatsächlich gesagt, so nein, also Mara muss sich dann also ums Geschäftliche kümmern, ums Alchemielabor, die kann halt nicht ständig unterwegs sein und außerdem, ja, seid ihr doch alle alt genug, also ihr könnt. Ihr kriegt das schon alleine hin. Das war halt so das eine. Da hatte ich mich einfach gesträubt. Da habe ich auch gedacht, so, nee, das will ich nicht. Sonst wird das alles viel zu einfach. Und dann ist es halt nachher trotzdem immer die Lösung, ja, okay, Mara wird es schon irgendwie machen. Das wollte ich nicht haben. Das andere, was dann passiert ist, was ich überhaupt nicht geplant hatte, das hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt, war ja, dass die Spielerin Laura, also liebe Grüße an Laura, die hat ja die Steunerin Jura gespielt. Und Jura hatte sich halt eben damals in den Kopf gesetzt, sie wollte halt unbedingt meine Antagonistin Megrim irgendwie quasi retten, weil sie hat halt gemerkt, okay, Megrim ist irgendwie problembeladen, da stimmt halt irgendwas mit ihrem Verhältnis zum Vater nicht. Ich habe Megrim auch relativ komplex angelegt als Antagonistin und Laura hat es dann tatsächlich auch als Spielerin geschafft, da so empathisch zu sein, dass sie halt genau den Weg irgendwie gefunden hatte, Megrim aus Klauen ihres tyrannischen Vaters sozusagen zu befreien. Jetzt mal ganz kurz zusammengefasst. Und ich dachte mir ständig so, nein, ich will das eigentlich nicht, ich brauche sie als Antagonistin. Sie hat es dann aber tatsächlich so gut gemacht, also in Dialogen, in Gesprächen mit ihr, teilweise auch echt wirklich emotionalen Situationen, die wir dann am Spieltisch ausgespielt haben, sie quasi nach und nach zu überzeugen. Und sie ist dann tatsächlich auch ein integraler Bestandteil der Gruppe geblieben. Und wenn ich das jetzt mal ganz kurz mit Mara vergleiche, dann war das, dass Megrim häufig schon auch geholfen hat. Aber Megrim war halt so problembeladen, die hat auch häufig genug in der Gruppe einfach auch Probleme erzeugt. Also es war jetzt nicht so, dass die Spieler dann tatsächlich so gesagt haben, ah ja, okay, das ist jetzt irgendwie so eine Meisterdiebin und Meisterassassinen, soll die das mal machen? Das war überhaupt nicht so. Also sie haben halt gewusst, die ist halt einfach, die hat Probleme, die sie halt mit sich rumschleppt. Und obwohl sie dann schon ein, zwei Jahre bei ihnen in der Gruppe integriert war, sind sie halt trotzdem wieder echt richtig aneinander geknallt, alle miteinander. Ja, und das hat es dann so faszinierend gemacht, das auszuspielen. Lange Rede.
Ja, ist gut, aber ich glaube, ich unterstelle jetzt im Kontext, jetzt sagt mir, ob ich falsch liege, dass natürlich die G7-Kampagne, besonders wie ihr sie auch familiär ein bisschen nochmal umgeschrieben habt, sich natürlich aber auch eher anbietet, um NPCs zu übernehmen, aufgrund der epischen Länge und so weiter, als jetzt vielleicht so kurze Abenteuer. Oder glaubst du, das ist nicht so?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich müsste es ausprobieren. Ich habe sowas jetzt auch noch nicht erlebt. Also ich kann dir jetzt tatsächlich nicht aus Erfahrung sagen, wie sich das dann anfühlt.
Also jetzt nur so, es war ein erster Impuls, war halt, wenn man jetzt eine jahrelange Kampagne spielt, wo man dann jemanden kennenlernt, dann hat man ja auch organisch schon die ganze Geschichte oder zumindest den groben Ablauf der Geschichte, finde ich, leichter einzuführen. Also zum Beispiel, ja, Tarsonius ist ja ein gutes Beispiel. Also warum? Also das wäre halt sehr forciert, den aufzunehmen. So. Und das, glaube ich, ist auch nochmal ein Unterschied, inwiefern sich das anbietet oder nicht, dass man sagt, ja, das ist ja jetzt eine große Story, die sich über die nächsten Jahre da abspielt. Da hat man ja schon mal viel mehr so Canvas, viel mehr Leinwand dafür. So. Ist vielleicht auch nicht richtig, der Gedanke.
Doch, ganz kurz zum Abschluss. Ich denke, du hast da schon im Prinzip recht. Also vom Gefühl her würde ich jetzt einfach sagen, es kommt darauf an, wie komplex dieser Charakter ist, den du da quasi einmal übernimmst, zum einen. Und dann zum anderen, um jetzt auf die Metaebene zu rutschen, ist es dann irgendwann mal relativ schnell ausgelutscht. Also wenn der jetzt quasi wirklich nur so eine Funktion hat, wie du gerade gemeint hast, also Comic Relief, kann es sein, vielleicht ist es nach zwei, drei Abenteuern echt so, dass man dann denkt so, ist ausgereizt. Vielleicht lässt sich daran festmachen. Ich weiß es nicht. Es kann dann sein, dass wenn der jetzt wirklich nur so Comic Relief ist, dass dann die Spielerin beim vierten Abenteuer dann sagen, ja, okay, dann lassen wir jetzt zu Hause oder so. Ihr habt zu wenig Erfahrungswerte.
Josi. Ich stimme euch zu.
Gut.
Nee, nächste Frage. Erstmal von meiner Seite aus großen Dank an Jonas. So häufig gibt es jetzt nicht Feedback von mir vom Server und deshalb freue ich mich sehr, dass er das geschrieben hat, dass er das gefragt hat. Deshalb liebe Grüße an Jonas, liebe Grüße an Elfo und an Groink. Beide kenne ich rollenspieltechnisch. Das ist total schön. Den einen durfte ich schon leiten, den anderen habe ich in der beiden Charakter kennengelernt. Ganz, ganz tolle Charaktere, wunderschön gespielt. Und zur Frage NSCs einbauen, wie gesagt, ich stimme euch zu, kurz zusammengefasst, mag es nicht, wenn NSCs in der Gruppe plötzlich Aufgaben lösen müssen, die sonst die Helden hätten lösen müssen. Die dürfen vielleicht mal einen Denkanstoß geben oder mal unterstützen, aber sollten natürlich nicht vorgeschickt werden, um das eigentliche Abenteuer zu bestehen. Das mag ich nicht so gerne. Wenn ein NSC zum echten Helden wird, sag ich mal, finde ich es auch toll, wenn der halt richtig gespielt wird durch jemanden. Ich hoffe, toi toi toi, dass das bei mir dazu kommen wird, weil ich tatsächlich ein NSC aus Fate und Vorurteil gerade umbaue zu einem Cthulhu-Charakter. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob wir bald damit starten. Ja, mal schauen, ob das so funktioniert. Alles andere habt ihr schon gesagt.
Gut. Thorsten von Facebook hatte sich dazu auch abermals gemeldet und greift was auf, was wir auch gerade gesagt hatten. Er sagt, er mag keine Langzeitbegleiter, also er schreibt, er hasst sie. Ich möchte es aber hier einmal abschärfen, weil Hass finde ich ja schon ein sehr grobes Wort dafür. Aber er hasst Langzeitbegleiter für die Gruppe, das finde ich zu anstrengend und macht die Spieler faul, weil sie dann immer die Begleiter nach Lösungen fragen. Und da ist was Interessantes, was auch sehr akut ist bei mir gewesen, ist im Zug durch das Nebelmoor. Da hatte ich mit Corny alias, also der bei uns Greifax spielt, auch ein Gespräch gehabt. Und es geht darum, wie stark, in Anführungszeichen, oder heldenhaft darf ein wohlgesonnener NSC sein? In Bezug dazu, dass er den Spielern den Spotlight nimmt. Also wenn man dann zum Beispiel ihn um Hilfe fragt oder sie oder sagt, hey, kannst du das machen? Wie geht ihr damit um, wenn ihr merkt, die SpielerInnen haben irgendwen dabei, der vermeintlich kompetenter ist, wegen Ortskenntnis, Stufe, Fähigkeiten, und sie sagen, hey, es wäre doch sinnvoller, wenn du das machst. Ja, so, weil man dann, der hat einen NSC, der ist ein Streuner, dann soll der doch einbrechen. Oder er ist Diplomat, soll er doch das Gespräch führen. Oder er ist Alchemist, soll er doch den Trank brauen. Wo man dann irgendwann sagt, ja, ne, das geht vielleicht. Ich meine, es gibt ja auch gerade in Aventurien unfassbar mächtige NSCs, historische Figuren, Schwertkämpfer, was auch immer. Wie würdet ihr damit umgehen, wenn ihr merkt, das passiert zu oft? Ich hatte das und habe da auch meinen Meisteransatz dahingehend geändert, aber das erzähle ich erst gleich, denn Josi antwortet diesmal zuerst.
Jetzt
ja.
Bin ich
gespannt. Ja, ich habe tatsächlich geschraubt an mir. Das klingt auch falsch. Hallo, es ist besinnliche Weihnachtszeit.
Oh, ho, ho.
Ja.
Ich kenne tatsächlich diese überkrassen NSCs aus DSA jetzt nicht. Ne? Ihr wisst, keine Kaufabenteuer und so. Aber grundsätzlich finde ich es total okay, wenn auch mal, ich nenne es mal übermächtige NSCs, eine Gruppe kurzfristig begleiten, weil es kommt ja immer noch darauf an, wie man die ausspielt. Nicht jeder NSC, der, ich sag mal jetzt, was hatten wir gerade, Schwertkampf, keine Ahnung, auf höchster Stufe hat, wird sofort im Kampf sagen, ich stürze mich nach vorne, sondern vielleicht agiert er eher als Trainer oder als Mentor und kann dann die Gruppe ein bisschen mehr unterrichten oder sagt auch sowas wie, ich bin zu alt für den Kampf geworden. Ja, ich kann das, aber ich vertraue euch, dass ihr das alleine schafft. Also mehr so die Gruppe zu pushen, das alleine zu schaffen. So würde ich das vom Ansatz her, glaube ich, eher ausspielen, dass man jetzt gar nicht sagt, ich reiz das jetzt völlig aus, dass das, was ich total krass kann als NSC, in den Vordergrund stellen muss, weil das ist nicht Sinn und Zweck eines Abenteuers, meiner Meinung nach. Ein NSC darf vielleicht mal kurz auch im Spotlight stehen, aber sollte nicht den Raum einnehmen. Der eigentliche Raum gehört den Helden, meiner Meinung nach.
Ich würde mir da gar nicht so in diesen Kopf machen, weil die NSCs, die jetzt meine Gruppe dann tatsächlich länger begleitet hatten, also es gerade beim Beispiel von Megrim, da ist es halt so, die kann halt nicht alles. Also ja, sie hat halt so ihr Spezialgebiet, wo sie was kann, aber die kann halt, keine Ahnung, beispielsweise, die kann halt nicht zaubern. Was willst du da machen in einer Situation? Also, ja, wenn es jetzt halt irgendwie sehr magielastig irgendwie wird, da kann die halt nicht viel, ja. Oder wenn es jetzt halt irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, wie gesagt, jeder Spielercharakter hat halt irgendwo ja seine Stärken und jeder Spielercharakter hat halt irgendwo auch seine Schwächen, ja. Und sie habe ich dann halt im Prinzip so angelegt, also spätestens da, als halt klar wurde, dass sie in die Gruppe integriert wurde, also auch auf Wunsch von den Spielern. Das ist ja jetzt nochmal was anderes gewesen. Ja, ich klar, wenn du jetzt halt irgendwie sagst, oh Gott, ich mag das nicht, wenn ein NPC da ständig mitläuft, dann machst du das als Meister ja auch nicht. Ja, aber die waren halt auf sie dann quasi so gespannt, dass ich dann auch tatsächlich ein richtiges Blatt für sie halt eben hatte, ein richtiges Charakterblatt. Und ich wusste halt, okay, das und das kann sie und das kann sie halt eben nicht. Also das haben sie dann halt eben durch Rollenspiel, also durch ja auch sehr schönes Rollenspiel, halt einfach herausgefunden, was die halt eben kann und wo sie sich halt eben nicht auf sie verlassen können. Und dadurch, dass du dann halt eben so keinen übermächtigen NPC hast, war das dann auch viel natürlicher, wie sie sich in die Gruppe eingefügt hatte. Klar, sie hat bei ein paar Situationen helfen können und bei manchen hat sie halt auch gesagt, so, ja, okay, kann sie halt einfach nicht. Ja, keine Ahnung, Seefahrt zum Beispiel oder irgendwie sowas, ja. Also von daher sehe ich das eigentlich eher locker. Weil, wie gesagt, jeder Charakter hat Stärken und Schwächen und wenn du den halt eben nicht so anlegst, dass der halt übermächtig ist und alles kann und sich die Spieler dann irgendwie dann gewöhnen und sagen, ja, dann fragen wir halt wieder sie oder ihn halt und der kann es halt schon richten und ja, dann kann man dem so vorbeugen.
Was ich ganz interessant finde ist, wenn man jetzt zum Beispiel so an Charaktere denkt mit Tiefgang oder die facettenreich sind, müsste ja auch ein übermächtiger Charakter dann trotzdem Schattenseiten haben. Also man könnte ja auch sagen, du hast einen mächtigen Schwertmeister, den die Spieler fragen wollen, hey, hilf uns doch. Vielleicht kann der aber dafür auch extrem übermütig sein oder von sich überzeugt und oder mit Geltungsdrang. Das heißt, verpasst auch dann den Stärken vielleicht so eine Schattenseite. Weil ich hatte ja schon gesagt, dass ich da tatsächlich so ein bisschen überlegt habe, wie ich das in Zukunft gestalte, weil ich hatte ja vorher so ein bisschen immer darauf beharrt, dass die NSCs sich vehement weigern, Tipps zu geben oder irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und nach dem Feedback der SpielerInnen, weil man lernt ja nie aus, habe ich das jetzt so gemacht, dass die NSCs so sehr, sehr willig sind, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Aber ich habe jedem wohlgesonnenen NSC, zum Beispiel Ulfaran oder Chanan oder so, eine eigene Agenda gegeben, die auf keinen Fall gebrochen werden darf. Das heißt, die haben alle ein eigenes Ziel und das wird auf jeden Fall eingehalten. Und das sind zum Teil Dinge wie zum Beispiel Geltungsdrang, ist eins von, ich sag nicht wer, aber ist einer der NSCs, das zum Beispiel immer mitschwingt und das, was die SpielerInnen dann ihnen auftragen, verwischen wird. Das heißt, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber das Risiko ist immer da, dass wenn jemand sagt, hier Kapitän Ulfaran, kümmere dich, dass seine eigene Agenda das natürlich dazu führt, dass das dann nicht so klappt, wie die Spieler das wollen. Und ich finde, das ist halt für mich im Moment eine gute Lösung, weil man nichts blockiert, aber wenn man den SpielerInnen eben die Kontrolle oder die Aktion aus der Hand gibt, müssen sie damit rechnen, dass es nicht so läuft, wie sie das wollen. Und das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Es heißt ja auch nicht, dass alles komplett schief geht, aber dass die irgendwelche Deals eingehen, die nicht abgesprochen waren oder vielleicht dann doch in die eigene Tasche arbeiten oder dann doch kneifen oder sie verpfeifen oder irgendwas, was auch immer. Also das hat mich jetzt so ein bisschen umstrukturiert und ich bin gespannt, wie das läuft. Und das wäre für mich jetzt zumindest in Theorie so das Gegenrezept dazu. Ja, wenn die Spieler irgendwem sagen, mach du das, dann lass das die machen. Aber es kann natürlich sein, dass es dann auch einfach anders läuft, als die Spieler sich das gewünscht haben. So, dass zum Beispiel ein Schwertmeister viel zu brutal vorgeht und die Spieler am Ende sagen, warum hast du denn? Und er meinte, ja, wieso? Sind doch alle tot, ist doch gut oder was auch immer.
Oh, das ist schön. Mhm. Sehr schöner Ansatz.
Was mir jetzt auch gerade so einfällt im Rückblick war ja, dass wenn die Charaktere, also beispielsweise Megrim, gefragt hatten, ob sie für sie irgendwas tun kann, das kam halt so jetzt direkt nicht vor, ja. Aber dann war es halt immer so, Megrim war ja immer mit Yura befreundet, also mit einer von den Spielerinnen am Spieltisch. Und die haben dann halt diese Szenen auch sehr häufig einfach gemeinsam mit ausgespielt. Das war halt das Erste, das war halt cool. Also wenn es halt irgendwie hieß, jetzt mal ganz lapidar, ihr müsst da irgendwo einbrechen, dann hieß es halt, okay, Yura und Megrim, macht ihr das beide. Das war das eine, was halt, glaube ich, ein ganz guter Tipp ist. Also wenn dann vielleicht ein anderer Charakter dann immer, also ein Spielercharakter dann quasi mitgenommen wird bei dem, was der NPC da eben macht. Und die andere Sache war ja, dass ich schon darauf geachtet habe, dass das, was dann Megrim als NPC macht, dass es dann irgendwie den Spielern am Tisch hilft, dass die dann quasi eine anschließende Szene haben, um auszuspielen. Oder dass sie halt ihnen den Ball irgendwie zuspielt. Also, dass sie dann schon irgendwo weiterkommen, wo sie jetzt ohne sie vielleicht nicht unbedingt oder nicht ganz so direkt weitergekommen wären. Ja, das heißt also, sie hilft ihnen schon, hat so ihre eigene kleine Szene, die anderen dann quasi miterleben, aber dann sind die anderen halt wieder am Ball. Und ich glaube, das ist halt eben wichtig, dass man schon sagt, okay, der NPC hat dann so quasi seinen Raum und sein ganz kleines Highlight und dann geht aber der Ball halt wieder zurück an die tatsächlichen Spielerinnen am Tisch. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das dann berücksichtigt. Das Wort zum Sonntag.
Hier ein interessantes Thema, hat mit NPCs zu tun, aber auch so ein bisschen mit Fudgen und Worldbuilding. Sollten NPCs oder manche NPCs regelbrechende Sonderfähigkeiten haben, zum Beispiel aus dramatischen Gründen? Habt ihr schon mal deswegen die Regeln verborgen oder gebrochen, damit jemand als übermächtig dargestellt werden kann, etc.? Also ein Beispiel, was ich mal gelesen habe, ist, es war jetzt natürlich auch ein Oldschool-Abenteuer, das muss man vielleicht nochmal unterscheiden, je nach Setting. Da sind die Helden in den Kerker gekommen und da war dann der Schwarzmagier und er hat geschnipst. Haha, jetzt habe ich euch und dann war die Tür verschlossen. So, ne? Die konnten nicht mehr raus. Wie bei so einem alten Nintendo-Spiel oder so. Und da wäre jetzt die Frage, muss man das auswürfeln? Kann man das bestimmen? Muss dieser Zauber existieren in der Welt? Oder kann man quasi die Fähigkeiten fudgen? Also wie seht ihr das? Wenn ihr einen Taschendieb habt und es ist für die Geschichte wichtig, dass er dann dem Helden was klaut, aber dann halt eben sagt, ja, ich musste das machen, weil deswegen, das ist für die Story wichtig. Ich hab das auf jeden Fall, muss er trotzdem würfeln und so weiter und so weiter. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also fudgt man bei NSCs bei den Fähigkeiten? Kann man das? Darf man das? Sollte man das? Und wie seht ihr das?
Ja, ich schmeiß mich mal direkt rein und würde sagen, ja, das darf man. Also meiner Meinung nach darf man das. Nicht, was alles angeht, aber was Sonderdinge angeht. Wenn ich überlege, einer meiner NSCs, es passt gerade ganz, ganz wundervoll zur Zeit, die wir naja, quasi noch haben eigentlich, zumindest im Herzen. Einer meiner NSCs, der Weihnachtsmann aus dem Weihnachtswinterwunderland, agiert sonst meistens als Questgeber. Der ist nur ganz, ganz selten wirklich aktiv irgendwo mit dabei, sondern berät halt höchstens mal. Aber ich habe dem Weihnachtsmann als, ich nenne es mal ganz liebevoll, Charakterbogen in Anführungsstrichen, eine einzige Fertigkeit gegeben. Kurzer Reminder für die, die Fate nicht kennen. Bei Fate gibt es in der Regel, wenn man einen Charakterbogen das erste Mal erstellt, die höchste Fertigkeit auf +4. Das ist das Höchste, was man haben kann. Und Level-Ups bei Fate dauern sehr, sehr lange in der Regel. Also selbst wenn da mal irgendwas mit +5 oder +6 wäre, wäre das schon sehr krass. Ich habe dem Weihnachtsmann einfach die einzige Fertigkeit auf +70 gegeben. Und zwar die Fertigkeit Liebe. Dieser NSC regelt alles mit Liebe. Und darin ist er halt einfach so großartig. Das funktioniert immer. Aber wie gesagt, ich habe den halt nicht in der Gruppe mit dabei oder lass den halt nicht die Probleme von denen lösen. Ich meine, die Probleme am Nordpol sind halt auch, oh mein Gott, Timmy bekommt sein Weihnachtsgeschenk pünktlich. Ne? Also sind ein bisschen andere Probleme als sonst vielleicht. Also da, ich finde schon, dass NSCs da höher oder krasser angelegt werden können, solange sie nicht alles können. Oder sowas, wie du gerade gesagt hast, mit dem Schnipsen und die Tür ist halt verschlossen. Das ist ja dann kein Zauberspruch, der gewirkt wurde. Er musste sich vielleicht keinen Mana abziehen oder so. Aber im Endeffekt hätte man das auch anders abbilden können. Gerade dieses Beispiel mit der Tür hätte auch schnipsen können und plötzlich stellen sich zwei Wachen davor, die einen Hebel davor schieben. Das wäre für die Helden vielleicht noch kritischer geworden, weil sie, sollte es zu einer Kampfsituation kommen, plötzlich noch zwei Gegner dazu haben. Also schwierig. Wenn es um etwas wie Taschendiebstahl geht, also wenn wirklich ein Held, eine Heldin da aktiv was gegen tun könnte, dann würde ich schon würfeln lassen. Und auch da jetzt nicht Diebstahl auf plus 70 anstelle von plus 4, sowas nicht. Aber da würde ich schon würfeln lassen. Alleine so dieses, merkt man überhaupt, ob was passiert oder nicht. Vielleicht kann man es nicht verhindern, aber vielleicht hat man so ein Gefühl oder so dieses, greift ihr doch mal in die Tasche, ist die eigentlich noch voll oder so. Also so irgendwas mit reinwerfen, was so leicht in die Richtung geht. Das ist zumindest meine Meinung. Ansonsten ja, macht mit euren NSCs bitte nicht, was ihr wollt, aber schon.
Ja, doch, na klar. Ich finde, die Frage ist ja immer, der Zweck heiligt die Mittel. Und wenn der Zweck, ich sag mal, etwas ist, was ja auch den SpielerInnen dient, also ich sag mal dieses Beispiel mit dem Zauberer, der schnipst und dann ist die Tür zu, wozu führt das? Zu einem total tollen Showdown, der am Ende dann toll war und spannend war. Klar war es vielleicht gefatscht, aber das ist ja, man macht das ja, weil man weiß, das zählt eine gute Geschichte. Oder wenn ein Diebstahl gelingt, aber man weiß, das entdeckt der Spieler danach, damit der Dieb gefasst wird, aber die Geschichte des Diebes dann erzählt wird, das ist ja auch dann zuträglich dem Spielspaß. Also das finde ich ganz wichtig. Wenn das Ziel dafür ist, den Spaß für alle oder die Freude am Spiel zu erhöhen, dann macht es. Aber jetzt nicht, um irgendwie zu zeigen, ihr seid der Chef, ihr seid der Boss oder ihr setzt euch durch, weil irgendwie ein Spieler euch nervt oder ihr zeigen wollt, dass ihr hier das Sagen habt. Das sind halt niedere Beweggründe und das finde ich halt nicht richtig. Das sollte man anders lösen. Also das finde ich auch nicht gewaltfrei. Also böse. Nee, aber sonst würde ich auch fatschen.
Ich einmal ganz kurz, Entschuldigung, ich habe gerade diesen Gedanken und so. Liebe Spieler und Spielerinnen da draußen, stellt euch doch nur mal vor, wie toll ihr euren Spielleiter ein bisschen, von könnt, wenn ihr die Situation habt, der große, böse Magier unten im Kerker schnipst und die Tür geht zu, es kommt zum Showdown, es kommt zur Kampfsituation und plötzlich ruft ihr selbst als magiebegabter Held, stopp, tötet ihn nicht. Ich muss mir diesen Zauber beibringen lassen, wie ich es ohne Worte schaffe, die Türen zu verschließen. Und zack ist der NSC in eurer Mangel und ihr könnt mal richtig schön den Spielleiter ärgern. Habe ich nicht gesagt. Ich finde sowas toll, ich würde das sofort nutzen. Wenn ich drauf komme, in dem
Moment. Ein Aufhetzen hier des das Film, wollte ich schon sagen, das gemeint. Oh.
Das ist ein tolles Feedback.
Ach, die Leute wissen doch, dass ich das nicht so meine. Ich habe euch doch alle lieb. Das wisst ihr doch. Nein, ich finde, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ja, klar, man kann das auch so anspielen. Schöne Idee, ja. Mhm.
Genau, die zwei Gedanken, die ich zu der Frage habe mit diesen übermächtigen Charakteren, die habe ich sehr sparsam eingesetzt. Also wirklich nur ausnahmsweise, wenn es jetzt wirklich auf einen Höhepunkt zulief, irgendwie aufs Finale oder halt eben, um jetzt beispielsweise Borbodat irgendwie sehr übermächtig darzustellen, weil ich meine, für den galten ja, glaube ich, irgendwie, wenn ich es richtig im Kopf habe, gar keine Regeln, so mehr oder weniger im Prinzip, ja. Der sollte ja auch übermächtig dastehen und dass der dann halt nur dadurch halt eben auch übermächtig dargestellt werden kann, da musst du dann diese Regeln im Prinzip irgendwie auflösen. Aber im Spiel schon so, dass dann die Spieler, die ja dann bis ans Ende von dieser Kampagne gelangt sind und selber ja auch schon recht übermächtig geworden sind, dann aber trotzdem noch das Gefühl hatten, na, denen können wir aber dennoch irgendwie Paroli bieten. Also ich glaube, da ist halt einfach so dieses Fingergespitzengefühl, was wir als Spielleiter dann ja auch haben. Das ist da relativ wichtig, dass wir das an den Tag legen. Und der zweite Gedanke bei dem Beispiel, dass jetzt einem Spieler etwas gestohlen wird, unbedingt gestohlen werden muss, damit dann die Geschichte quasi anläuft, da habe ich dann jetzt tatsächlich so meine Probleme, weil ich habe, also meine Prämisse ist immer, Spieler sollten nicht in einer Situation irgendwie zum Passivsein verdonnert werden. Ja, vor allem, wenn dann relativ schnell relativ gute Einwände kommen, ja, wie beispielsweise, wieso konnte ich denn nicht auf Sinnesschärfe würfeln, ja, oder auf Intuition oder, also wieso ist mir jetzt was gestohlen worden und ich hatte nicht eine Chance irgendwie da zu agieren. Das ist dann tatsächlich so eine Situation, die dann frustrierend ist und da würde ich mir als Spielleiter auch tatsächlich die Situation ersparen wollen, hinterher auf der Metaebene zu erklären, ja du, ich musste das machen, weil ich wollte halt, dass die Geschichte irgendwie anfängt, ja, also in diese Erklärungsmitten möchte ich als Spielleiter nicht kommen, weil ich halt einfach aus der Spielerseite her denke, das muss doch für den oder diejenige halt echt frustrierend sein, wenn es halt heißt, ja, dein Geldbeutel ist jetzt einfach weg und du konntest nicht dagegen würfeln, du konntest mit all deinen Fähigkeiten nichts machen, obwohl du so eine so eine erfahrene Abenteurerin bist, ich glaube, das ist dann so ein bisschen sehr merkwürdig und auch ein ganz merkwürdiger Bruch einfach. Und dann würde ich tatsächlich gucken, dass ich es halt irgendwie anders löse. Ja? Also, dass man halt zumindest irgendwie demjenigen hat die Chance, dass er dann würfel halt mal. Ja? Vielleicht geht es ja schief. Ja? Und dann kriegst du ja trotzdem das, was du willst. Oder du musst ja halt als Spieler dann tatsächlich irgendwas anderes überleben. Aber dieses Spieler zur Passivität zu verdonnern, wie so in einer Cutscene sozusagen, wo die nichts machen können, das finde ich schwierig. Und da bin ich auch tatsächlich kein Freund davon.
Ich meine, Diebstahl ist halt auch echt ein krasses Beispiel, weil es überschreitet so die Grenze zwischen so der Spielerraum, ne? Also eben das Inventar, ist ja noch was anderes als, man sagt ja nicht, du wirst angerempelt oder so. Ne? Das ist ja, das ist zwar auch, dringt zwar auch in den Raum ein, aber vom Inventar was rausstreichen, das ja, sehe ich eigentlich auch wie du. Ich meine, es wird ja auch reichen, wenn der Versuch entdeckt wird und dann ist der Dieb ja auch gefangen. Wenn ihr sowas unbedingt machen müsst, also ich bin ja so ein Freund von der Überzeugung, dass es so ein bisschen kollektives Geschichtenerzählen ist. Man kann auch in Maßen, das muss ich ja immer machen, um die Abenteuer so ein bisschen aneinander zu reihen, die Einleitung auch so ein bisschen orchestrieren, weil ich fütter auch manchmal den Schwafelhelden so ein, zwei Sachen zu, wo ich sage, Leute, es wäre ganz gut, wenn ihr da ein bisschen mitspielt. Sowas kann man auch machen, wenn man eine Spielgruppe hat, die da nichts gegen hat. Weil manche, ich weiß, es gibt SpielerInnen, die wollen das nicht, die sagen, ich will nicht auf einer Metaebene integriert sein, aber wenn man so eine Gruppe hat oder Spielerinnen hat, kann man zum Beispiel auch mit dieser Spielerin sprechen und sagen, hey, nur dass du Bescheid weißt, der Hook ist ein Diebstahl, würdest du da einmal mitspielen? Das Ding kriegst du wieder, es geht nur darum, dass es mir leichter geht, das jetzt zu bauen. Es gibt genug Spielerinnen, die sagen, ja, ist kein Ding, mach mal so. Macht dir vielleicht auch Spaß, ein bisschen mal da mitzumischen. Aber sprecht das, wie gesagt, ab. Gut, die nächste Frage. Kam jemals ein NPC bei euch komplett anders bei den SpielerInnen an, als ihr es geplant hattet? Also zum Beispiel ein Antagonist, den niemand ernst nahm. Wie habt ihr das dann gerettet?
Ganz kurz, nein. Ich tatsächlich noch nicht, dass irgendwas so in die Hose gegangen ist. Also ich kann wirklich nur sagen, nein.
Also wir hatten das Thema Antagonisten ja auch schon als Folge. Also vielleicht da mal reinhören. Da haben wir das bestimmt aufgegriffen.
Also jetzt mit Antagonisten nicht. Bei einem NSC meiner Künstlerin Annika Bergmann, die ich in Fate und Vorurteil eingebaut habe, die ist sehr speziell. Und ich habe am Anfang gedacht, sie ist so speziell, dass sie die anderen Spieler eher nerven würde. Aber sie ist so speziell, dass die anderen Spieler sie sehr gerne dabei haben. Und teilweise sie sich auch mit reinwünschen als NSC in eine der Sitzungen. Ja, das hat mich ein bisschen überrascht und ich muss mit ihr mal aufpassen, dass ich nicht zu viel Raum einnehme. Nee, höchstens, ich sag mal, also jetzt, ja, Antagonisten ja oder nein, ich sag mal so kleinere Mobs, die jemand irgendwo losschickt und bei denen gesagt wird, ach komm, nee, die nehmen wir eben, die nähen, also nicht mit mähen wir um, nicht nähen, meine Güte, schon mit aber nicht mit N, egal. Also, wir nähen einfach die NSCs zusammen, dann haben wir einen großen, der dann wirklich böse ist. Boah, Entschuldigung, ich bin ein bisschen durch gerade.
Ja, ich merke schon. Du hast jetzt den Frankenstein-Trailer den geguckt von Del Toro wahrscheinlich, von dem neuen Film.
Ich habe nicht die geringste Ahnung, wovon du redest. Aber ich stimme dir per se erstmal zu, denke ich.
Ja, ja, genau.
Wir nähen die NPCs. Reden wir gerade von Frankenstein?
Frankenstein, ja. Ja, der wird doch auch zusammen genäht, genau.
Ja, richtig.
Also,
ja,
dieser Film ist doch nur in aller Munde. Deswegen dachte ich, vielleicht inspiriert dich das dazu, hier gerade so.
Nee.
Wir nähen uns einen NPC.
Wo waren wir? Antwortet ihr doch mal.
Ja, also ich hatte das noch nie, aber ich muss auch sagen, bisher, ihr wisst es ja bei den Spielhelden, die großen, langwierigen oder komplexeren Antagonisten sind ja noch nicht aufgetaucht, bis auf Morgul, der ja einfach so ein goofy Wizard ist. Und deswegen habe ich jetzt noch nicht das Problem gehabt, dass die Schwafelhelden einen Gegenspieler nicht ernst nehmen. Ich würde aber grundsätzlich dazu raten, nicht so engmaschig die Abenteuer zu planen, dass es alles davon abhängt, dass ein Antagonist so und so wahrgenommen wird, weil das ist einfach genauso wie, zu dem Zeitpunkt muss das, was hier uns fällt, alles wie ein Kartenhaus zusammen. Also es ist zum Beispiel so, bei dem Abenteuer der Streuner soll sterben, habe ich im Kopf jetzt drei Personen mit einer Agenda, die so ein bisschen gegen das geht, was die Schwafelhelden jetzt eigentlich machen wollen. Aber ich lasse es offen, wer von denen zum Hauptantagonisten wird, das habe ich noch nicht entschieden. Ich schaue nämlich erst, wie sich das entwickelt und wen die wie wahrnehmen und wer von ihnen provoziert wird. Weil ich finde, das ist organischer und dynamischer, weil sonst fühlt sich das forciert an. Und das ist zum Beispiel für mich, wäre jetzt ein Tipp, gib dem Antagonisten auch einen Leutnant, eine Handlangerin, eine Schwester, die nicht zum Zug kommt, vielleicht einen anderen Menschen, der auch Antagonist gern wäre und so weiter, sodass ihr immer jemand anders habt, wenn ihr merkt, okay, den nehmen die irgendwie viel ernster, dann macht den zum Strippenzieher. So einfach, weil das dann passt. Also ich würde nicht immer alles bedienen, aber das ist so ein kleiner Notfallplan. Das wäre so mein Tipp. Ein bisschen flexibler bleiben.
Das ist sehr, sehr schön. Mir fällt gerade ein, dass ich das Gegenteil mal erlebt habe. Ich habe das erste Mal ich will ihn gar nicht Antagonisten nennen. Ich habe in meinem Horror-Setting in City of Nightmares das erste Mal den König der Träume auftreten lassen. Also der, der die Stadt der Albträume halt regiert und dort die Fäden zieht. Die Spieler, Spielerinnen haben keine Ahnung, wozu er in der Lage ist. Ganz ehrlich, ich auch noch nicht so richtig. Mal schauen. Und ich habe ihn nur auftreten lassen und ich habe ihn versucht, sehr ruhig, sehr autoritär zu spielen, sehr mächtig zu spielen. Und es hat fantastisch funktioniert. Also in meiner Wahrnehmung, falls ihr das hört, liebe Spieler, die in der Sitzung mit dabei waren, korrigiert mich gerne, hatte ich das Gefühl, als würde er von Grund auf respektiert und gefürchtet werden. Nur im ersten Auftritt, das allererste Mal, dass sie ihn gesehen haben, das hat wirklich ganz, ganz toll funktioniert und ich habe eigentlich gar nichts gezeigt mit dem, was er kann. Wie gesagt, ich weiß es selbst noch nicht so genau, das überlege ich mir noch. Aber das ist auch sehr, sehr schön. Da bin ich froh, weil wäre der, also da mit der Flexibilität, deshalb komme ich drauf, weil den hätte ich nicht flexibel, also hätte ich irgendwann auch flexibel gestalten können, so nach dem Motto, okay, er wird nicht ernst genommen, die versuchen ihn einfach anzugreifen, sonst was. Was mache ich dann mit dem? Was hätte ich dann gemacht? Hat der auch noch jemand im Hintergrund sitzen? War er das gar nicht? War das nur ein Klon von ihm? Wow. Hashtag Baal, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber das mit dem Flexiblen finde ich gut.
Wie habt ihr, okay, jetzt die nächste Frage, die nächsten Fragen sind so ein bisschen technischer Natur. Benutzt ihr oder habt ihr schon mal Requisiten für die Darstellung von NPCs benutzt? Und findet ihr das grundsätzlich gut, schlecht oder je nachdem? Oder habt ihr spezielle Requisiten, wo ihr sagt, hey, die funktionieren gut?
Ich glaube nicht. Also ich glaube jetzt für einen NPC, du meinst, ob ich mich als ein NPC verkleidet habe oder so. Oder ob jetzt ein NPC einen großen Stab dabei hat als Zauberer oder.
Ja, also ich glaube, Requisiten beziehen sich ja schon eher weniger als ein ganzes Kostüm.
Oh Gott, ich glaube, nein. Ich glaube tatsächlich nein. Ich denke mal bis auf dieses typische, hier habt ihr eine Karte von dem, was vor euch liegt, oder hier habt ihr eventuell eine Karte von diesem Labyrinth oder sowas. Also jetzt speziell NPC-bezogen. Boah, nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube tatsächlich nein.
Ich habe das schon gemacht, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, es geht sehr in die Farce-Richtung. Also wenn du zum Beispiel eine Pfeife hast, die Darstellung ist sofort sehr spitz. Also ein NPC mit Pfeife ist halt direkt, den kann man nicht mehr richtig ernst nehmen, ne? Weil das ist einfach lustig, wenn ich eine Pfeife benutze. Oder zum Beispiel, wenn jetzt ein Pirat an den Tisch kommt und der Pirat hat so ein Messer in der Hand, mit dem er so rumspielt, das wird halt sehr schnell so zum Gimmick. Und das kann, finde ich, ist auch cool, zum Beispiel, um eine Spielsitzung aufzulockern. Ich glaube, es ist einfach eher nur so eine Sensation, einfach so ein, hey, oh, was macht der denn jetzt, der Meister? Oh, das finde ich aber witzig. Ja, zum Beispiel, dass man auf einmal aufsteht und man sagt, ich bin jetzt der Schankbursche und ich serviere jetzt wirklich Getränke, während ich mit euch spreche. Und das bricht so ein bisschen, am Tisch jetzt meine ich, den Modus auf. Ansonsten, glaube ich, ist das schnell ein bisschen zu platt. Also so eine Augenklappe oder irgendwie so. Das finde ich dann immer sehr singulär und sehr, ist mir zu klar und zu einfach. Also nicht einfach im Sinne von leicht, sondern im Sinne von simpel und zu direkt, zu grob. Also zu, ja, das ist so, ist nicht so meins. Nee. Ich finde es aber lustig, so mal als erfrischende Erfahrung für die Spieler am Tisch. Doch, das würde ich schon sagen. Ansonsten benutze ich keine Requisiten.
Ich finde es auch schwierig, wie man das machen soll, weil man ja häufig in so Spielsitzungen nicht nur einen NSC bespielt. Vielleicht hat man mal einen, der im Vordergrund steht, aber selbst wenn man gerade den Grafen XY in den Vordergrund stellt, weil der eine große Rede hält und einen Ball gibt oder was auch immer, hat man ja trotzdem noch die Bediensteten ringsherum, die anderen Gäste, die angespielt werden können. Und dann da immer zu switchen zwischen, ich setze mir eine Brille auf und wieder ab oder ich lege den Umhang wieder ab oder so oder ich klappe beim Buch mal auf, weil ich da schreibe und schreibe mit der Feder darin herum. Ich glaube, ich fände es schwierig. Ich glaube, ich setze ab und an mal als General Jackson Stargate eine Kappe auf. Aber ansonsten, die lasse ich halt auch die ganze Sitzung über auf, wenn General Jackson gar nicht mehr im Raum ist. Also ich würde eher die Spielwelt untermalen mit Requisiten als einen einzelnen NSC, glaube ich. Und ich finde es schön, wie du gesagt hast, Henny, wenn man statt normalen Gläsern vielleicht in der Tischrunde die Tonbecher auf dem Tisch stehen hat. Also dass man sowas nutzt als Requisit, aber nicht auf einen NSC bezogen. Oder wenn man auch zusammen was kocht, ich meine, das ist ja immer sehr schön in der Tischrunde, dass man auch zusammen essen kann, schon mal das Feeling, dass man dann vielleicht einen einfachen Eintopf kocht. Anstelle von der Pizza aus dem Ofen, dass man halt das schon so ein bisschen aufs Spiel anpasst, je nachdem, wo man, also welche Welt man gerade bespielt.
Also, das ist eine gute Frage für die Community da draußen. Nutzt ihr Requisiten? Wie macht ihr das? Also, benutzt ihr die zur Darstellung eurer NPCs oder auch ihr Spieler? Also, habt ihr Spieler zum Beispiel immer euren Bogen dabei oder eure Pfeife oder euren Zauberstab, also als Heldenfiguren? Würde mich auch interessieren. Und wieso und was gibt euch das? Habt ihr, welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Noch eine Frage, die hier steht, ist, habt ihr zwischenzeitlich eigentlich eine NPC-Bibliothek, also ein Ensemble von denselben NPCs, die dauernd Auftritte haben? Vielleicht sogar als Fixpunkt. Ja, das ist natürlich eine Frage für dich, Josi, aber dann, wer möchte?
Ich habe nicht eine Bibliothek an NSCs, ich habe mehrere. Aber ich habe keine wiederverwendbaren. Also ich habe jetzt nicht Mob X und Mob Y und keine Ahnung, NSC Gasthaus 1 und NSC Gasthaus 2, die ich überall wiederverwenden kann. Das habe ich nicht, nein. Ich meine, ihr wisst, ich bereite ja eh nicht so viele Charakterbögen vor. Aber ja, ich habe schon vorbereitete NSCs, aber halt keine, die ich unbedingt wiederverwende. Ich habe ganz selten mal, dass ich mal entweder einen meiner alten, ausgedienten Spielercharaktere aus Spielwelten, die nicht mehr angeboten werden, dass ich die als NSC irgendwo neu integriere. Das, ich hatte letztens noch gedacht, dass ich das bald wieder machen muss, aber ich weiß nicht mehr, aus welcher Spielwelt. Weiß ich nicht mehr, aber kriege ich schon wieder hin. Mhm. Ja. Ansonsten, ja, es gibt NSCs, aber keine Blanko-Vorlagen, wenn ich es mal so sagen darf.
Also ich habe tatsächlich ein Word-Dokument, wo ich alle bereisten Orte der Schwafelhelden und die vorgekommenen NSCs mir aufschreibe nach jedem Abenteuer, sodass, wenn die da wieder hinkommen, die alle die gleichen sind. Aber einfach nur, das ist halt auch, weil das alle zusammenhängt mit einer Gruppe ist. Also zum Beispiel jetzt in Nostria, der Weibel Quanmann, den Namen habe ich halt gemerkt, damit das einfach direkt so ein schöner Fixpunkt ist. Ah, den kennen wir doch. Oder Silvana von Silvanas Befreiung, die wohnt jetzt in Harina. Die wurde ja befreit, ne? Wie der Name schon sagt, das Abenteuer. Und wenn die dann nochmal hinkommen und ich brauche vielleicht einen Hook für ein Abenteuer, dann kann sie ja vielleicht zu den Helden kommen und sagen, ey, ihr habt mir doch damals geholfen und so weiter. Also das mache ich schon, aber das finde ich auch selber einfach schön. Ansonsten als NPC-Bibliothek, ja, ich habe halt natürlich einfach so Klischee-Figuren wie den schnöseligen Butler, der jetzt in Austria dient, oder den zauseligen alten Ratgeber wie Rakorium, Preios Boron hab ihn selig. Ja,
nein!
Das habe ich.
Nein!
Halt. Ja, sorry, ist leider.
Nein!
Genau. Ja, aber ansonsten schreibe ich mir das tatsächlich auf. Also, ich habe halt das nach Ort sortiert und nach NSCs. Ich glaube aber auch, weil das einen Mehrwert für die Spieler hat, einfach diesen Wiedererkennungswert. Und ich fände es schön, wenn ich mir vorstelle, dass die Spieler vielleicht irgendwann in Havena einfach 10 Leute kennen oder so, weil das dann sich schön organisch anfühlt zum Anspielen. Aber da muss man auch das Format haben, wie jetzt zum Beispiel ein Podcast mit der gleichen Gruppe oder eine Tischrunde mit der gleichen Gruppe, wo man das auch machen kann.
Mhm. Aber ja. Lässt du die NSCs sich dann auch weiterentwickeln? Weil wenn die Helden jetzt, sag ich mal, ein Jahr irgendwo auf Reise sind oder so, kann es ja auch sein, dass die NSCs auch eine weitere Entwicklung durchlaufen, dass die vielleicht eine Familie gründen oder plötzlich verarmen, weil sie der Spielsucht verfallen sind oder vielleicht auch nicht alles so ganz große Dinge, sind einfach umgezogen in das Haus daneben, weil der Garten schöner war und plötzlich stehen die Helden vor der Tür und es öffnet wer ganz anders. Sagt, nee, der wohnt jetzt auf der anderen Straßenseite. Also lässt du die NSCs sich weiterentwickeln?
Also das würde ich wirklich nach Bauchgefühl machen. Also ich habe jetzt nicht, dass ich zum Beispiel mir die ganze Zeit Gedanken mache, was macht der Silvaner in den letzten 3-4 Jahren gemacht, so, aber wenn sie jetzt da hinkommen, würde ich überlegen, okay, wie stelle ich sie jetzt da? Ist jetzt irgendwie was nochmal passiert? Für mich ist die Priorität der Wiedererkennungswert, weil ich finde, das bindet halt an die Welt an und darum würde ich halt Veränderungen nur dann machen, wenn sie sich so anfühlen, dass das einfach die Zeit, die verstrichen ist, widerspiegelt oder wenn es die Story bedingt. Also zum Beispiel, wenn jemand ist dann verstorben oder entführt worden oder und hat eine Nachricht hinterlassen oder so, aber ansonsten eher nur ganz geringfügig eingesetzt. So. Also, ja. Es vergeht ja aber auch einfach nicht so viel Zeit bei den Schwafelhelden. Das ist ja das Problem. Also, bis Tasonius Chefredakteur des Fantoli wird oder vielleicht der Schreiberling des Kaisers, das wird ein bisschen Zeit vergehen. Ja. Nee, aber eher nicht.
Da fallen mir zwei Sachen ein dazu. NPC-Bibliothek, so jetzt bei mir nicht unbedingt, aber ich habe jetzt auch bei den neuen Spielgruppen, die jetzt angefangen haben, das tatsächlich auch so gemacht, dass halt Mara wahrscheinlich trotzdem wieder Mentorin sein wird. Also mal gucken, wie sich's entwickelt. Und dann habe ich halt eben noch im Kopf meine Startgruppe aus den 1990er Jahren, von denen ich halt die Spielfiguren quasi auch spiele, die dann halt eben bei Mara im Haus wohnen und wo dann halt die ersten Anfänger da andocken können. Also von daher, ich glaube, ich verwende das weiter, oder ich werde es weiterhin verwenden, weil sich das eigentlich als recht gut herausgestellt hat, dass die einfach mal so einen Andockpunkt irgendwo haben. Das so zum einen, also ich habe dann quasi geistig meine NPC-Bibliothek mit so einem Ensemble, die dann, ja, so als Mentoren für die Einsteiger, die Laura hatte, glaube ich, damals, als wir die Borborad-Kampagne gespielt haben, tatsächlich so eine Art Notizbuch geführt mit vielen NPCs, die sie getroffen hatten, die sie dann gegebenenfalls irgendwie anschreiben oder um Rat fragen konnte oder gesagt hatte, hey, vielleicht können wir von dem und dem Hilfe erwarten. Die hatte dann tatsächlich, weil sie ja auch Scheunerin war, also ich meinte, sie hatte sich dann nachher wirklich so ein Notizbuch mit Adressen von den NPCs, ja, angelegt, die sie halt eben auf den Reisen getroffen hatte, auf die sie eventuell zurückgreifen konnte. Und es war halt, glaube ich, auch so ihr Verständnis von einem Steuner, halt einfach jemand, der halt echt in alle möglichen Schichten und in alle möglichen Gegenden irgendwie Kontakte hat und Kontakte pflegt. Und ja, das war dann sozusagen ihre NPC-Bibliothek, in Anführungszeichen. Ja, das sind jetzt die zwei Sachen, die mir jetzt dazu einfallen. Ja.
Das ist stark, sehr cool. Das ist
sehr stark. Und da fällt mir eine ganz interessante Frage ein, denn hier habe ich eine stehen, die ich jetzt nur mal als Ouvertüre zu der eigentlichen Frage erstmal nutzen wollte. Hier steht nämlich, ab welcher Anzahl werden NPCs eine Zumutung? So, das ist nicht die eigentliche Frage, denn was habt ihr für Tipps für Spielergruppen, um den Überblick zu behalten, gerade auf Seiten der SpielerInnen, wenn es viele NPCs gibt und es auch wichtig ist zu wissen, wer ist wer? Wer hat mit wem zu tun, wer ist mit wem verwandt, wer hat was über wen gesagt. Also ich denke da zum Beispiel nur an Der Strom des Verderbens, ist ja auch so ein Krimi-Abenteuer gewesen, das war wirklich eine Herausforderung. Was habt ihr da für Tipps? Also wie würdet ihr das, als würdet ihr sagen, ich erstelle dein Dokument, stelle den Spielern zur Verfügung, oder habt ihr andere Ideen, habt ihr einen, der Tagebuch schreibt, den ihr dann auch wirklich dafür auswählt oder der sich freiwillig meldet? Also was meint ihr, wie könnte man das machen?
Ich habe jetzt schon das Verderben selber noch nicht gespielt, eben gerade aus dem Grund, weil ich mir das nicht so ganz zugedacht hatte, das da alles überzubringen. Und das ist, glaube ich, auch so eine gewisse Abneigung von mir. Also wenn es tatsächlich dann irgendwie so, wenn es da tatsächlich so Überhand nimmt, dann leite ich das auch nicht ganz, also nicht gerne, weil ich dann halt auch merke, ich bin da selber nicht sicher genug, auch wenn ich es mir noch x-mal durchlese. Das Abenteuer. Zum anderen war das bei uns auch so, dass die Spielerinnen dann am Tisch bei Abenteuern dann schon auch selber Notizen nochmal gemacht hatten, weil manchmal lag halt doch leider irgendwie dann doch wieder 4 Wochen zwischen dem nächsten Spieltermin und der Sitzung an dem einen Abend, dass die selber einfach gesagt haben, ja klar, ich muss halt Notizen machen, einfach zum Gucken, was halt passiert. Und wir haben das dann auch tatsächlich so gemacht, dass wir dann halt zum Einstieg, da hat halt jemand kurz rekapituliert, oder hat angefangen zu rekapitulieren, was beim letzten Mal halt eben passiert sind. Und dann haben halt die anderen noch mit dazu beigetragen, ach ja, klar, das war doch der Sohn von und und so weiter und so fort. Also wir hatten es dann halt eben so gelöst. Und wie gesagt, ich habe halt häufig auch vermieden, solche Abenteuer zu spielen, wo ich dann auch gedacht habe, okay, das wird mir jetzt zu viel. Wahrscheinlich bringe ich es dann auch nicht richtig rüber. Und dann wird es meinen Spielerinnen am Tisch wahrscheinlich auch zu viel. Also gerade wenn man sagt, man kann halt nur einmal im Monat spielen, dann wird es... dann wird es schwierig, sich dann zu erinnern und dann wieder einzufinden. Und ja, also ich stelle es mir schwierig vor.
Es ist schwierig und das Blöde ist, wenn es Abenteuer gibt, wo das halt elementar ist für das Abenteuer. Also wo man nicht sagt, ich finde das einfach schön, das zu wissen, sondern ich sag mal gerade bei Krimi-Abenteuern, es gibt ja auch andere Settings als DSA, als irgendein Haus mit 10 Leuten, so Agatha Christie-mäßig, einer wird ermordet, da muss man ja wirklich dann auch die Hintergründe sich behalten oder irgendwelche kleinen Infos sich merken, wenn jemand sagt, ach, damals war ich da und da und habe den kennengelernt. Schwierig, schwierig. Schwierig. Hast du schon was, Josi? Tipps?
Ja, tatsächlich. Einerseits aus meinem eigenen Genre, also von, nicht Genre, aber aus meiner eigenen Welt, und zwar der Online-Welt, haben wir das auf Discord tatsächlich so geregelt, in meinem NSC-stärksten Setting, dem Fate- und Vorurteil-Setting. Da gibt es sehr, sehr viele. Und einerseits habe ich eine sogenannte Charaktergalerie angelegt, in die ich halt jeden NSC-Namen, die da sehr wichtig sind, und die Bilder reinposte, sobald die Spieler sie kennengelernt haben. Und ich weiß auch, dass es auch SpielerInnen gibt, die die Informationen zu den NSCs sammeln. Das habe ich auch schon mal in was anderem online kennengelernt, dass es quasi einen Kanal gibt, einen Thread gibt, in der halt auch der Spielleiter, die Spielleiterin halt reinpostet, die ist, ihr habt jetzt, also gerade in der Kampagne, ihr habt NSC, keine Ahnung, Viktor Müller kennengelernt und habt jetzt herausgefunden, der ist vom Beruf Metzger und der ist dann und dann geboren und der hat zwei Kinder. So, und wenn man dann mehr über den herausfindet, wird das dann halt hinzugefügt in diese Karte, dass man immer nochmal nachlesen kann. Also das ist einerseits so die Spielleitersache, dass der Spielleiter dafür verantwortlich ist, dann auch diese, ich nenne es mal Charakterkarten so ein bisschen mitzupflegen, die Informationen damit hinzugeben. Das ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Gerade online finde ich das ganz cool, weil da in der Regel dann die Spielleitung doch mehr Handhabe hat, von der Technik her das umzusetzen. Und aus Spielersicht finde ich es total schön oder auch in Tischrunden, wenn wirklich, wenn es einen Spieler gibt, der zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, Henny, Tagebuch führt. Also der selbst halt mitschreibt und dann auch von den anderen Spielern gefragt wird, sag mal, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, ne? Mit wem war die denn jetzt nochmal verwandt? Kannst du nochmal kurz nachgucken? Und dann halt wirklich ausgespielt wird, wie man nachliest und so. Das finde ich sehr schön und das handhabe ich auch selbst so, zum Beispiel mit Dexter, mit meinem Charakter. Die ist halt super vergesslich und ich werde mir mit ihr keine Notizen machen. Genauso, ich habe eine Zeit lang in DSA Nira gespielt. Nira, eine Streunerin, der ich auferlegt habe, dass sie weder lesen noch schreiben kann. Es ist mir so verdammt schwer gefallen. Ich habe mir nicht eine Notiz gemacht in den ganzen Spielrunden, die ich mit ihr gespielt habe. Ich habe mir nichts aufgeschrieben, weil ich mir gedacht habe, was ich vergesse, vergisst sie auch. Das war hart, aber es hat funktioniert, um den Charakter noch echter zu spielen. Und das fand ich eigentlich ganz schön. Da war ich aber auch noch nicht ganz so vergesslich. Das war vor ein paar Jahren noch.
Ja, warte mal ab, bis du in mein Alter kommst, da ist vorbei.
Mhm, ah, da geht man halt ganz schnell.
Da muss ich nur noch Charaktere spielen, die Tagebuch führen und die schreiben können.
Also ein Recap hilft ja auch immer, ne? Also ich meine, das ist jetzt eigentlich klassisches 1:1 der Dungeon Mastering, aber halt ein Recap vor der Session ist auch immer wichtig, dass man das macht und nochmal Fragen stellt und den Spieler dann sagt, scheut euch nicht, wenn ihr was nicht wisst. Es ist okay, Dinge nicht zu wissen, weil ganz viele trauen sich, glaube ich, auch einfach nicht zu fragen und zu sagen, hey, habe ich vergessen. Interessanterweise ist die Zukunft da rosig, beziehungsweise beängstigend für die Feinde von KI, weil es kommen jetzt schon die ersten Sachen. Es gibt einen KI-Assistent auf Englisch, der, wenn du deine Session aufnimmst, sich die anhört und die alle Notes für dich schreibt und eine Wiki erstellt mit allen Stichworten, allen Inhalten, was die Gruppe gespielt hat. Und es gibt dann einen Chatbot, den die Spieler jederzeit fragen können und der nur das preisgibt, was schon bespielt worden ist. Ist alles schon verfügbar und das wird ja nur noch weitergehen. Also ja, habt Angst. Aber ich meine, ja, ihr wisst ja, meine Meinung von KI ist gerade nicht mehr so schlimm wie früher, aber solche Tools wird man in Zukunft ja bestimmt auch nutzen können, ja, dass man quasi wirklich da sich Hilfe holen kann, um Sachen einfach wirklich Informationen nochmal gezielt sich ranzuholen über NPCs. Und das ist ja vielleicht auch für den einen oder anderen von euch eine Möglichkeit. Damit wir jetzt mal für diese Folge zum Ende kommen, noch die Frage für euch. Also ein paar Fragen haben wir jetzt mal ausgelassen, einfach weil es sonst ausufert hier. Aber was ist euer Lieblings-NPC? Ganz egal, ist es eurer, ist es ein, mit dem ihr als Spieler, Spielerin gespielt habt, gemeistert habt, wie auch immer, Lieblings-NPC? Und wenn, habt ihr auch einen NPC, der genau das Gegenteil ist, nämlich einen, den ihr überhaupt nicht leiden könnt oder mögt, nicht gern spielt oder einfach nicht schlecht funktioniert, wie auch immer? Und die andere Frage ist, was war euer Lieblingsmoment mit einem NPC? Gebe euch Bedenkzeit. Also mein Lieblings-NPC, fang mal an, ist Rakorium, leider verstorben.
Ja.
Ja. Nee, Rakorium mag ich sehr gerne, wie ich ihn auch angelegt habe. Und ja, den finde ich sehr, sehr schön. Gegenteil habe ich noch nicht, weil die NPCs, die ich nicht mag, die, also ich sag mal, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ich einen NPC nicht mag, weil ich würde ihn dann anders anlegen oder anders spielen oder einfach nicht mehr verwenden. So, also das ist für mich, fühlt sich für mich ganz anorganisch an, weil die NPCs, wo ich kein Feedback bekomme von den Spielern, das positiv ist, oder aus mir selbst heraus, die verschwinden einfach automatisch so. Dadurch, dass ich sie nicht anspiele und kein anderer sie anspielt. So. Das hat man zum Beispiel im Zug das Nebelmoor bei Espe gesehen. Die ist jetzt kein schlechter NPC gewesen, aber da kam einfach kein Kontaktzustand. Weder zwischen ihr und mir, noch zwischen den Spielern und ihr. Und das wäre bei einem schlechten NPC genauso. Ja, und mein Lieblings-NPC-Moment, der kommt noch bald.
Das weißt du jetzt schon, Wahnsinn.
Das weiß ich, also das denke ich mir.
Ja, ich bin thematisch da heute auch wieder bei, ich bleibe einfach bei Megrim, was wir da ausgespielt haben mit ihr und wie das alles ablief. Das ist einfach mein Lieblings-NPC, weil die halt einfach so facettenreich und so vielschichtig gewesen ist, einfach dadurch, dass sie halt so problembeladen gewesen ist und Jura dann halt eben versucht hat, sagen wir es mal so, sie einfach so zu heilen. Ja, irgendwie sich um sie zu kümmern, sich ihre Probleme anzunehmen, sie irgendwie aus den Klauen ihres schrecklichen Vaters zu befreien. Und da gab es echt unglaublich viele coole Szenen. Und wenn man das jetzt so aus, ja, wenn man das jetzt so erzählt, dann wirkt es natürlich auch nicht so. Also ich glaube, ich kann diese Wucht dann da jetzt gar nicht so rüberbringen, aber ich glaube, ihr habt auch mal, jeder, der jetzt halt Rollenspiel spielt, hat auch bestimmt schon am Tisch Szenen ausgespielt, hat einfach so emotional waren, die halt echt einfach so eine Wucht entwickelt haben, dass, wenn man das nacherzählt, dann das wirkt dann halt einfach nicht, ja. Aber am Ende war das halt eben so, da ist mir schon eine Szene im Gedächtnis geblieben, das ist aber auch mit den Spieler, mit der Spielerin, auch mit der Spielerin dann, also mit Jura dann auch so abgeklärt gewesen, ob das alles okay ist. Also wir haben da ja auch sehr viel auch untereinander immer geredet, wie weit man da irgendwie mit gewissen Themen gehen kann und so weiter und so fort, weil da gab es auch einen unglaublich unangenehmen NSC auf der Suche nach der, ach Gott, lass mich jetzt lügen, nach dieser Mondsilberhand, und der war doch, das war doch irgendwie so ein alter, sorry, notgeiler Knacker, so irgendwie war der angelegt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, ja.
Entschuldigst du dich jetzt bei mir deswegen, wenn du sagst, also ja, weil ich, das klang nämlich so, als würde ich sagen, ja, es war so, sorry, Lehrer, und dann sagst, weißt, bei wem entschuldigst du dich jetzt dafür?
Für die Wortwahl.
Das war ein notgeiler Knacker, als NSC hatte.
Du warst doch gar nicht gemeint, es war nur die Wortwahl.
Ich frag ja nur.
Nein, es ging einfach nur um die Wortwahl, ja. Und warte, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, genau. Das war also ein NPC, den ich überhaupt gar nicht spielen wollte, einfach weil ich halt so eine relativ junge Gruppe hatte, und da hatten wir aber halt mit denen eben vorher kurz geklärt, ist es okay, weil der ist halt im Abenteuer so angelegt, kann ich den so ausspielen oder ist es für euch irgendwie blöd, fühlt ihr euch da unwohl? Und dann haben die schon allgemein zunächst, ist in Ordnung. Genau, aber den habe ich dann trotzdem einfach völlig ungern gespielt. Mich komme nicht mehr auf den Namen. Um auf die eigentliche Sache zurückzukommen, ich meine, wir haben da ja wirklich 5 Jahre lang intensiv Bauerrad-Kampagne gespielt. Im zweiten Jahr hatte ja Laura sich entschlossen, Megrim irgendwie, wie gesagt, zu retten. Und das hat sich dann tatsächlich auch so weit entwickelt. Es war halt dann immer so, da hat sich nachher so eine Slow-Burn-Liebesgeschichte daraus entwickelt. Und dann wirklich in dem letzten Moment, bevor sie dann alle in den letzten Kampf in der Dämonenschlacht ziehen mussten, da kam es dann zwischen den beiden tatsächlich zu einem kurzen Kuss. Und das war dann auch etwas, wo dann halt echt alle am Tisch wirklich so, ja, also das war wirklich eine super toll ausgespielte Szene, also auch wie sich das dann halt so aufgebaut hatte, und das war dann echt so die Lieblings, also ja, war echt eine tolle Sache, war echt richtig, richtig schön. Aber wie gesagt, wenn man das jetzt so nacherzählt, das ist so, wirkt es halt nicht
mehr,
so.
Richtig. Aber ja. Ergibt sich bei dir, ich meine, das ist ja als Beantwortung der Frage auch sehr nachvollziehbar, ergibt sich bei dir aus dem Kontext der Geschichte, wie das einfach alle am Tisch mitfühlen dann, was ein guter SC dann am Ende war, ne? Auch irgendwo. Klar. Das ist ja auch das Schöne daran, ne? Dass man das nicht vorher sagen kann. Ich habe es zwar jetzt eben behauptet, der schönste Moment kommt noch, aber ich meine, man weiß es am Ende nicht, wo die Geschichte hinführt und welche NSC dann am Ende oder NPC dann am Ende so eine Wirkung hat, die dann vielleicht gar nicht erwartet wurde. So. Ja, Josi.
Das war eine dreigliedrige Frage, glaube ich. Der liebste NSC. Ich kann mich nicht ganz entscheiden. Kommt schon aus Fate und Vorurteil. Ich schwanke zwischen meiner Künstlerin Annika Bergmann, die eine total sphärische Art hat, sämtliche Konventionen zu brechen und ja, einfach durchgehend völlig drüber ist. Die mag ich sehr gerne, aber die ist auch ein bisschen anstrengend zu spielen. Und andererseits könnte es auch aus dem gleichen Setting, aus der gleichen Spielwelt Lady Weatherby sein. Die eine, jene, welche. Die alte Lady, Schirmherrin von London, die dafür zuständig ist, die jungen Ladies und Lords zu vermählen. Also war sie dafür zuständig. Ja, die mochte ich immer sehr, sehr gerne, weil die so, die war so ganz speziell irgendwie. Mochte ich immer sehr gerne zu spielen. NSC, den ich nicht so gerne mochte, ähnlich wie du, Henny, wenn ich den selbst nicht zu spielen mag, strukturiere ich den irgendwie um oder lasse den halt irgendwie unter den Tisch fallen. Das kriege ich dann, ne, das passt schon irgendwie, also so grob gesagt. Ich habe mal so eine typische Situation zu dem, was wir vorher irgendwann mal gesagt haben, erlebt, also ich selbst war Spielerin und bin auf einen NSC getroffen, der übermächtig dargestellt wurde. Und wir Spieler hatten alle keine Chance, mit unseren Helden irgendwas zu tun. Und der war noch nicht mal ein Antagonist, der war einfach nur jemand, bei dem wir unterkommen sollten. Aber der hat uns auch nicht geholfen. Der war halt einfach nur auf, ich kann das eh alles besser als ihr. Und das fand ich sehr, sehr unangenehm in dem Moment. Das haben wir tatsächlich auch an den Spielleiter gefeedbackt. Naja, wie dem auch sei. Und liebstes Liebste Situation. Tatsächlich kann ich die Situation als solche nicht mehr ganz beschreiben, aber das Gefühl, was ich dabei hatte. Ich habe in Stargate einen sehr berühmten NSC mit einfließen lassen. Und zwar habe ich auf eine Mission, auf der nur 3 Spieler unterwegs waren, und ne, SG-Team besteht hier aus 4 Leuten, habe ich Rodney McKay mitgeschickt. Wer Stargate, die Serie, also SG-1 gesehen hat oder auch von mir aus Atlantis, da kommt er noch besser zur Geltung, kennt die Art von Rodney McKay, diese auf den ersten Blick sehr arrogante Art, diese, er ist genau so angekommen, wie er auch in den wenigen Folgen, in denen er mitspielt bei SG-1, halt richtig auftritt. Und alle Spielercharaktere waren so richtig auf, boah, der geht ja gar nicht. Ja, der hat geholfen, aber der geht ja gar nicht. Und boah, also halt total viele Emotionen hat er ausgelöst. Und das fand ich richtig, richtig schön. Nicht jeder NSC muss geliebt werden. Aber ich finde es toll, wenn die etwas in den Spielern bewegen. Und genau das habe ich da erlebt. Und das war richtig toll.
Danke. Rodney McKay. Ich habe ja Stargate noch nicht geschaut. Beziehungsweise die Serie oder den Film.
Tu es.
I know.
Ja. Und abgesehen davon, ich war 2-mal geheiratet. Ne? Also das war auch sehr schön.
Ist auch schön.
Ja, also im Rollenspiel.
Ja. Damit wollen wir euch aus dieser NPC-Trilogie entlassen und aus diesem Jahr entlassen und möchten aber auch im Sinne der Zeit jetzt einmal kurz darüber sprechen, ob wir denn irgendwelche Pen-and-Paper-Vorsätze haben für das nächste Jahr. Und ihr da draußen, ihr habt ja jetzt noch 3 Tage Zeit, euch das Gleiche zu überlegen und uns die vielleicht zu schicken. Und ja, wie sieht's denn aus? Also mit euren Pen-and-Paper-Vorsätzen, habt ihr welche? Möchtet ihr sie zum Besten geben?
Ich habe in diesem Jahr gemerkt, dass sich meine Art des Pen-and-Paper-Spielens ändert. Also nicht meine persönliche Art, sondern es geht ein bisschen weg von den Online-Runden und mehr hin zu Tischrunden. Ich spiele mehr, als dass ich leite im Moment. Das gefällt mir auch. Und ich merke aber, dass diese Zeit, also dass das Ganze noch im Wandel ist. Das ist noch nicht abgeschlossen. Und mein, also Vorsatz ist so ein hartes Wort, aber ich wünsche mir für 2026 Pen and Paper bezogen, dass ich da wieder eine etwas klarere Struktur für mich drin habe, dass ich weiß, hier bin ich wieder angekommen im Pen and Paper Bereich, weil im Moment ist es noch im Wandel. Und ich freue mich darauf zu schauen, wohin der Weg geht und wie wir so weitermachen. Das wird bestimmt sehr spannend bleiben.
Ja. Ich habe lustigerweise auch gerade heute meinen Schülergruppen gesagt, ich würde mit denen gerne, wenn es wieder Richtung Sommer geht, eine Rollenspielnacht in der Schule anbieten. Gerade, also wenn wir hoffentlich mit dem Wetter auch Glück haben, also dann wirklich auch so eine richtig schöne Sommernacht, wo man dann abends nochmal rausgehen kann, so ein bisschen ums Schulgebäude herumschleichen kann und dass man dann da eben eine Rollenspielnacht anbietet. Das ist jetzt so der erste Vorsatz, den ich habe. Und was ich ja auch dann tatsächlich gerade heute auch angefangen hatte, war ja auch der Vorsatz, wieder einfach mehr Rollenspiel in die Schule reinzubringen und denen zu zeigen, dass es halt echt auch, dass halt Rollenspiel halt einfach ein tolles Hobby ist, ein super vielfältiges Hobby, ein super fantasievolles Hobby und einfach was ganz, ganz anderes ist, als wenn man, ja, ich weiß nicht, Computer spielt oder jetzt vielleicht doch quasi nur ein Buch, in Anführungszeichen nur ein Buch liest, ja, so, dass es halt einfach so ein ganz tolles Erlebnis ist, ja, mit ein paar Freunden zusammen am Tisch zu würfeln und ein Abenteuer zu erleben.
Ja, ich habe den Vorsatz, den natürlich fast alle RollenspielerInnen da draußen haben werden, ein bisschen mehr Zeit finden für die Tischrunden. Das ist ja aber auch jetzt bei vielen wahrscheinlich der Fall. Und ansonsten, mein Vorsatz ist, ich spiele ja im Moment DSA und D&D und Cthulhu jetzt in Planung. Und das sind ja alles so diese Schwergewichte, diese richtig dicken Wälzer mit vielen Regeln und dieses klassische Charakter, Werte, Würfeln und so weiter. Und ich habe aber tatsächlich selber auch ein paar ganz kleine Indie-Rollenspiele, die so das Prinzip aufbrechen mit ganz anderen Mechanismen. Was spielt man mit einem Kartenspiel oder malt etwas und so, die auch alle nur so für One-Shots gedacht sind. Und da würde ich gerne mal ein paar ausprobieren, um mal so ein bisschen den Kopf frei zu pusten von diesem sehr klassischen, schweren Pen-and-Paper-Modell, was ich sehr mag. Aber einfach mal so ein bisschen frischere, neuere Ansätze so mal auszuprobieren, weil ich finde, da kann man, oder ich denke, da kann man sich natürlich auch viel rausziehen für die anderen Sachen. So mal einfach mal ein bisschen andere Ansätze für Problemlösung und so zu finden. Also so kleine Indie-Pen-and-Paper-Rollenspiele mal ausprobieren, die Zeit dafür finden. Das ist mein Vorsatz. Ja. In diesem Sinne, ihr Lieben, danke, dass ihr dieses Jahr mit uns durchgestanden habt und uns begleitet habt. Wir freuen uns sehr. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Hoffentlich schafft ihr es ja auch dann vielleicht in diesen Tagen, wenn ihr nicht so viel arbeiten müsst, auch ein paar Pen-and-Paper-Runden zu starten. Wir freuen uns auf jeden Fall besonders darauf, wenn ihr das nächste Jahr wieder mit uns startet, mit dabei seid, dann im Januar. Wenn wir genau so weitermachen und das nächste Jahr mit neuen, vielen Themen in Angriff nehmen bei den Meistergesprächen. Danke euch fürs Zuhören, danke fürs Verfolgen, danke fürs Kommentieren und ich wünsche euch schon mal einen guten Rutsch und bis dahin, bis zur nächsten Folge und sag schon mal Tschüss, bis dahin.
Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, vielleicht ein fröhliches Würfelwerfen ins neue Jahr, so ein bisschen Pen and Paper mit absolutem Epic Showdown um Mitternacht. Wäre doch auch mal ganz, ganz wundervoll. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit euren Lieben oder alleine, genau so, wie ihr die Zeit verbringen wollt, genau so, wie euer Herz aufgeht. Startet gut ins neue Jahr. Ich freue mich, euch zu lesen, vielleicht euch auch mal zu hören, wer weiß, und auf ein sehr, sehr tolles 2026 mit ganz viel Würfelschubsen.
Mhm. Liebe Glaubensgemeinde, auf das euch Fex im kommenden Jahr stets die Taschen fülle. Bis zum nächsten Coup.
So, ihr Lieben, noch einmal das obligatorische Schlusswort von Meister Henny. Ihr habt's gehört, es tut mir leid, wir hatten wieder die gleichen Tonprobleme, obwohl es eine andere Aufnahme war. Wir haben im Moment offenbar mit Discord, das wir benutzen, um aufzunehmen, Schwierigkeiten. Wir werden das jetzt noch einmal angehen, Testaufnahmen machen und so weiter und hoffen, dass wir es lösen können. Wenn jemand von euch da draußen technisch versiert und so nobel ist, um uns vielleicht ein paar Ideen, Tipps, Tricks an die Hand zu geben oder ihr vielleicht sogar beim Hören raushört, woran es liegen könnte, oder eine Idee habt, dann lasst es uns auch gerne wissen. Ansonsten werden wir das Problem natürlich früher oder später lösen und erstmal wünsche ich euch, wie auch im Namen von Josi und Daniel eben schon selbst gesagt, einen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr. Danke, dass ihr mit uns dieses Jahr auch ausklingen lasst. Oder sollte es schon Januar sein, dann frohes Neues. Wir hören uns wieder mit den Schwafelhelden dann im Januar und bis dahin sage ich, bleibt gesund und rollt die Würfel.